Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock.
Episode 74. Die Selbstbetrachtung des Marc Aurel. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Alex und ich haben heute wieder Tino bei uns. Hallo Tino.
Hallo.
Und heute sprechen wir über ein sehr, sehr berühmtes Tagebuch. Buch, was nicht gemeint war dafür, dass es alle lesen, aber es ist so gekommen. Und Marc Aurel hat es bestimmt nicht gewusst in dem Moment. Aber heute wollen wir uns diesem berühmten Werk in seiner Gänze widmen und die Struktur erforschen, die Entstehungsgeschichte. Und über all das weiß Tino sehr, sehr gut Bescheid und wird sein Wissen heute mit uns wieder teilen.
Vielen Dank für die Einladung.
Nein, schön, dass du auch das zweite Mal wieder mit dabei bist und dein Wissen hier zur Verfügung stellst. Ja, Anne hat es ja schon gesagt, wir haben in der letzten Folge uns über das Leben von Marc Aurel unterhalten und in diesem Leben hat dieses Buch an unterschiedlichen Stellen für ihn eine große Bedeutung gehabt. Aber das haben wir alles erst später rausbekommen, weil es eben erstmal für ihn nur geschrieben war. Und vielleicht lass uns doch mal einsteigen mit der Geschichte von diesem Buch. Da gibt es ja schon eine ganze Menge zu sagen, ne? Magst du mal erzählen?
Genau, so berühmt wie der Inhalt ist oder so berüchtigt, möchte man sagen, weil es viele Generationen zum Lesen und zum Nachdenken gebracht hat, ist in der Tat die Entstehungsgeschichte oder allein die Datierung, weil Marc Aurel uns nicht den Gefallen getan hat, es mit einem Datum zu versehen und uns sozusagen auch mitzuteilen, wann er es wo wie geschrieben hat, sondern es gibt nur ein paar ganz spärliche Hinweise, die in dem Buch vorkommen. Zwei kryptische Anmerkungen zwischen dem ersten, am Ende des ersten und am Ende des zweiten Buches, dass er zum einen dort steht, geschrieben bei den Quaden am Kran, und dass die zweite Anmerkung ist, geschrieben in Carnuntum, das ist in der Nähe des heutigen Wien, und das beides in Grenznähe. Ja, also wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Marc Aurel viele Jahre seines Lebens sich mit kriegerischen Auseinandersetzungen im Norden des Römischen Reiches gegen die Germanen und gegen die Quaden und Markomannen auseinandersetzen musste. Und dort, diese zwei Hinweise deuten darauf hin, dass er eben in den Jahren, in den 70er Jahren, also in den letzten 10 Jahren seines Lebens an diesem Werk gearbeitet hat. Ob in zeitlicher Enge, also ganz kurzer Zeit geschrieben oder verteilt über viele Jahre immer mal wieder dran gearbeitet hat, das lässt sich so nicht sagen. Es gibt ein paar Hinweise, dass zum Beispiel, da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen, dass das Buch an sich ja nicht so homogen ist, sondern das erste Buch, also es sind 12 Bücher, vielleicht fangen wir mal damit an, das Buch an sich. Heute in einer deutschen Ausgabe ungefähr, würde ich sagen, so 150 bis 180 Seiten, je nach Ausgabe, also kein großes Werk. Und antike Werke wurden ja klassischerweise, das ging bereits bei Platon oder Aristoteles los, in Büchern eingeteilt, einfach aus pragmatischen Gründen. So eine Papyrusrolle, auf der man geschrieben hat, hatte ein physikalisches Ende. Also man hätte es natürlich noch verlängern können, aber es wurde dann einfach irgendwann unpraktisch, wenn die Rolle zu dick wird. Und deswegen ist diese Einteilung in Büchern klassisch für die antike Welt. Und wenn man sich heute eine Selbstbetrachtung zur Hand nimmt, findet man neben dieser Bucheinteilung auch Kapiteleinteilung. Diese hat Marc Aurel aber selbst nicht vorgenommen, sondern die stammt witzigerweise, die ist auch jetzt schon über 400 Jahre alt oder fast 400 Jahre alt, nämlich aus einer englischen Ausgabe von Thomas Gattaker, also einer der ersten, der sich sozusagen dann wissenschaftlich mit dem Werk beschäftigt hat im 17. Jahrhundert. Und der hat aus diesem im griechischen, also in der griechischen Handschrift fortlaufenden Text, dann versucht sozusagen sinnvolle Abschnitte zu gliedern. Und da muss man sagen, das ist ihnen in den meisten Fällen auch gelungen. Bei manchen gibt es einen kleinen Versatz oder würde man das heute wahrscheinlich anders machen, aber weil sich einfach diese Einteilung durchgesetzt hat, bleibt man heute dabei. Deswegen, also wenn man das liest, nicht wundern, wir haben zwischen ganz kurzen, sagen wir mal Einzeilern und Kapiteln, die über eine, anderthalb Seiten gehen, ist alles dabei. Genau, aber ich schweife schon wieder ab. Also ihr müsst mich einfach einbremsen, wenn ich vom Hölzchen aufs Stöckchen komme. Genau, also die Datierung. Man geht davon aus, dass es in seinem letzten Lebensjahrzehnt geschrieben hat, während der Germanenkriege. Und dass es auch deswegen schwierig ist, weil innerhalb der Selbstbetrachtungen es ganz wenige Anhaltspunkte gibt, sozusagen wenige konkrete Anspielungen, an denen man festmachen könnte, auf was bezieht er sich denn hier? Und das ist natürlich gleichzeitig auch wiederum das Faszinierende an dem Werk, dass es so einen gewissen überzeitlichen Charakter hat und dass er eben nicht en Detail geht, mit wem er sich jetzt sozusagen gedanklich rumschlagen muss oder dass er jetzt sagt, ach, diese eine Sitzung, die hat jetzt wieder so lange gedauert und jetzt bin ich, zum Beispiel Seneca in seinen Briefen an Lucilius gerne mal zum Aufhänger nimmt, da sagt, ja, jetzt bin ich mit dem Wagen nach Brindisi oder nach dort und dorthin gefahren und habe dieses jenes Gleiches gehört, also so ein paar konkrete Anspielungen, die fehlen fast völlig bei Marc Aurel und genau das gibt dem Ganzen eben auch so einen zwar leicht abstrakten, aber doch natürlich auch sehr weit gefassten Charakter. Genau.
Ja, so zeitlos, ne? Sag mal, Tino, und auf Rolle Nummer 1 stand dann obendrauf meine Selbstbetrachtung.
Nein, das nicht. Auch da zwei Anmerkungen dazu. Zum einen haben in der Regel antike Werke an sich selten einen Titel gehabt, sondern gerne hat man als Titel genommen, wurden sozusagen antike Werke nach ihrem Anfangssatz. Also es gab, muss man sich ja dann vorstellen, so eine Papyrusrolle, die endete ja dann unten und dann hat man unten am Ende der Rolle sozusagen wie so eine Art kleines, ja, Inhaltsverzeichnis oder um was geht es hier eigentlich, hat man unten dann nochmal sozusagen, um auch für die Bibliothekare eine Möglichkeit zu schaffen, die Werke innerhalb einer Bibliothek zum Beispiel zuordnen zu können, wie geht das Werk los? Und daraus haben sich dann gewissermaßen Titel verselbstständigt. So, das ist das Allgemeine und das Besondere bei den Selbstbetrachtungen. Oder wie wir also auf Griechisch taes heauton, also wörtlich eher an sich selbst. Marc Aurel hat ja nicht zur Veröffentlichung geschrieben, sondern das hat er ja für sich. Das war sozusagen sein persönliches Notizbuch. Und ich weiß nicht, gibst du deinem persönlichen Notizbuch einen Titel?
Eher
Eher
nicht.
weniger, genau. Und deswegen brauchte er das nicht, weil für ihn klar war, was es auf sich hat. Und deswegen stammt auch dieser Titel, auch dieser griechische Titel, der wurde sozusagen erst später hinzugefügt von einem Herausgeber und müsste, streng genommen, dürfte es ja nicht an sich selbst heißen, sondern müsste es ja dann auch im Griechischen an mich selbst heißen, wenn Marc Aurel den Titel selbst gegeben hätte. Genau. Aber das und Sprache, also vom Titel her hat sich im Deutschen, so wie ja auch die Episode heißt, die Selbstbetrachtungen durchgesetzt. Das könnte man jetzt ein bisschen kritisch sehen, weil dadurch so ein bisschen das Moment der Selbstaufforderung oder der Selbstverpflichtung fehlt, weil in Marc Aurel, da kommen wir ja noch dazu, ja nicht im stillen Kämmerlein da saß und in dem Sinne nur über sich selber nachgedacht haben. Er wird sehr viel nachgedacht, auch sehr viele Dinge, die um ihn herum passieren, wie er die Welt sieht und so weiter. Und dieser Appellcharakter, der kommt in dem Titel Selbstbetrachtung, das wirkt so ein bisschen romantisch. Ja, ich betrachte mich selber, das hat so was 18. Jahrhundert Stil, sondern man könnte eben auch, und da trifft es vielleicht der englische Titel besser, Meditations, dass man aus der Meditation heraus auch so einen gewissen, ja, Handlungs- oder Gedankenaufruf ableiten könnte.
Also, ich meine, es gäbe auch eine Lesart, wo man sagen könnte, dass dieses an sich selbst auch Sinn ergibt und da ganz bewusst nicht an mich selbst das formuliert ist, weil du hast ja eben schon gesagt, dass das Ganze sehr abstrakt in gewisser Hinsicht formuliert ist, also wenig Details für einen konkreten Kontext dann auch da beschrieben sind. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, je nachdem, wie man das verstehen will, dass es nicht nur Marc Aurel ist, der an sich selber schreibt, sondern Marc Aurel auch im Grunde genommen eigentlich einer abstrakten Übung nachgeht und sagen will, also schreib an sie, also wenn man an sich selber schreibt, dann ist das eine Entwicklung als Menschen. Also ein Mensch, der sich selber schreibt, entwickelt sich dadurch, dass er an sich selber schreibt. Und wenn man es so abstrakt fasst, dann wäre es sinnvoll zu sagen, das ist mein Beispiel für ein Schreiben an sich selbst und eben nicht an mich selbst. Ja, dann wäre es ja wieder nur Marc Aurel spezifisch. Aber finde, das würde zu der stoischen Idee schon passen, dass das ja etwas ist, was nicht für eine Einzelperson nur gedacht ist, sondern es geht ja hier darum, ne, die Gemeinschaft der vernünftigen Menschen. Und vernünftige Menschen machen zur Entwicklung das. Sie schreiben an sich selbst. So, einfach nur mal als ein Gedanke. Ne? Muss nicht sein, dass er das so gedacht hat, aber ich finde, das würde schon Sinn ergeben.
Ja, nein, das ist auch sehr guter Ansatz und in der Tat. Und es ging ja auch, und dieser glückliche Umstand, dass uns das Werk erhalten geblieben ist, liegt einfach nur daran, dass es in dem Sinne ist das fertige Produkt, wenn man es unter diesem Übungscharakter betrachtet, ja eher ein Nebenprodukt. Also das, sondern es ging ihm vor allem, und das wissen wir ja auch aus anderen stoischen Texten, sei es von Epiktet oder von Seneca, dass das Schreiben und Lesen als solches oder dass diese Wiederholung, ja, da werden wir ja auch drauf kommen, wenn wir über den Stil sprechen, das ist in dem Sinne ja, es ist, wir reden hier nicht über ein stoisches Lehrbuch. Also er fängt nicht vorne an und sagt, okay, wie kann ich jetzt den Stoizismus, den ich für mich vermitteln möchte oder den ich, so wie ich ihn verstanden habe, wo geht der los, wo hat er seinen Höhepunkt, sondern das ist ja eine Zusammenstellung, die dadurch, so berühmt wie sie ist, aber auch durchaus Kopfzerbrechen bereitet hat und auch teilweise Unverständnis, warum sich der Marc Aurel denn so häufig wiederholt und vermeintlich sich auch widerspricht. Und aber ich würde sagen, dass da kommen wir dann zu gegebener Stelle dazu. Jetzt zum Einstieg, glaube ich, haben wir erstmal so einen groben Abriss gegeben, das Werk als solches. Zur Überlieferungsgeschichte vielleicht noch einen letzten Satz. Es war dann viele Jahrhunderte, wusste man nichts davon, von dem Werk. Es gibt nur ein paar kleinere Andeutungen, was damit gemeint sein könnte. Aber da sind wir wieder, Anne, beim Titel. Dadurch, dass es nicht so spezifisch ist, sondern dann über eben gesagt wurde, die Notizen des Kaisers oder seine Aufzeichnungen, kann im Nachhinein bei einigen Anmerkungen nicht eindeutig festgestellt werden, sind damit die uns heute bekannte Selbstbetrachtung gemeint oder vielleicht andere Aufzeichnungen. Auf jeden Fall gibt es dann die erste Erwähnung, ein wichtiger Beitrag zum Erhalt lieferte dann der Bischof Aretas von Caesarea im 9. Jahrhundert. Also das sind ja dann immerhin fast 700 Jahre nach dem Tod von Marc Aurel. Und wir dürfen nicht vergessen, auch zur damaligen Zeit, der Fakt, dass eben auf Papyrus geschrieben wurde, ob Marc Aurel zum Beispiel auf Rollen geschrieben hat oder schon den Kodex benutzt hat, sprich also so ein kleines Notizbüchlein, wie wir es heute auch noch benutzen, auch das wissen wir nicht. So oder so, es war ein Material, das nur durch häufiges Abschreiben erhalten werden konnte. Und eben dieser Bischof Aretas von Caesarea hatte einen Beitrag geleistet. Es gibt nämlich einen Brief, wo er sagt, er hat diese Sachen und er hat sie abschreiben lassen, weil sie in einem schlechten Zustand waren. Und so ging es dann die Jahrhunderte weiter, bis dann die erste Ausgabe des griechischen Textes 1559 in Basel erschienen ist. Und seitdem sind dann eben diverse Ausgaben, Übersetzungen, natürlich erst ins Lateinische und dann in später dann ins Englische, Französische und Deutsche. Und seitdem haben die Selbstbetrachtung des Marc Aurel, sagen wir mal, ihren Siegeszug angetreten.
Ich finde das ja schon irgendwie so ein wirklicher interessanter Fun-Fact, wenn du mal überlegst, Caesarea, das liegt ja im heutigen Israel, so im Norden von Israel, so ein bisschen so 50 oder 40 Kilometer nördlich von Tel Aviv. Und im 9. Jahrhundert gab es ja da auf jeden Fall keinen römischen Einfluss mehr im stärkeren Sinne, weil das ist ja damals dann auch schon zu der Zeit überrannt worden von der islamischen Ausdehnung zu der Zeit. Also das heißt, da gab es dann schon eine andere Art von Verwaltung. Und das ist ein christlicher Bischof und der kümmert sich darum, dass eine heidnische Schrift in dieser Konstellation erhalten bleibt. Das ist ja schon einfach, finde ich, doch ein bemerkenswertes Faktum. Also das zeigt so ein bisschen, dass er offensichtlich das, was da als Inhalt drin war, schon auch irgendwo bedeutsam angesehen.
Ja. Und auch entsprechend würdigen konnte, auch vielleicht unabhängig gewisser konfessioneller Ansichten. Und zu dem damaligen Zeitpunkt natürlich auch, und das muss man auch so ein bisschen als Lob auf die, oder also die Wissenschaft zu preisen, zu sagen, naja, vielleicht muss ich nicht immer mit dem Inhalt d'accord gehen, aber es ist trotzdem verdient, es entsprechend erhalten zu bleiben. Und genau, deswegen viele diese Sachen, auch wenn man sich an andere antike Schriftsteller, sei es Platon, sei es Aristoteles, deren Überlieferungen haben ja teilweise ganz spannende Wendungen genommen, die dann über den arabischen Raum dann erst wieder Jahrhunderte später nach Europa zurückgekommen sind, dass die Suda, also ein Lexikon aus dem byzantinischen Bereich, hat uns ja auch, ist auch eine wichtige Informationsquelle im 10., 11. Jahrhundert. Also das sind Fakten, die müssen wir einfach glücklicherweise zur Kenntnis nehmen, dass es uns erhalten ist, erhalten geblieben ist und dadurch sowohl die Person Marc Aurel als auch als eine der Entwicklungsschritte oder der Ausprägung des Stoizismus zu dieser Zeit einfach ein sehr schönes und sehr spezielles Beispiel. Allein wir haben einen Seneca mit seinen Schriften, die zur Veröffentlichung gedacht sind, auf der einen Seite, und dann haben wir so jemanden wie Epiktet oder Musonius Rufus, die gelehrt haben, aber selber nichts geschrieben haben, was dann aufgeschrieben wurde. Und dann haben wir Marc Aurel mit seinem mit seinen Gedanken und Überlegungen für sich, die dann auch veröffentlicht wurden, aber erst später. Also das ist eine faszinierende Konstellation und völlig anders wie das, was eben einige Jahrhunderte vorher mit Zenon, Chrysipp und Kleanthes gegründet wurde. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also dass sich da der Stoizismus über die Jahrhunderte auch entsprechend entwickelt hat und ganz andere, ganz neue, ganz, man muss ja auch sagen, also aus heutiger Sicht gesehen, damals innovative Entwicklungen passiert sind. Genau.
Ja, das stimmt, was du da sagst. Dadurch haben wir aus der römischen Stoa verschiedene Perspektiven erhalten und damit dann doch ein vielleicht vielschichtigeres Bild, als man jetzt denken sollte, man erstmal hört, ja, aus dem die Chrysipp-Schriften verloren und frühe Stoa, mittlere Stoa, fast alles weg, Fragmente noch erhalten, aber wenigstens haben wir aus der römischen Stoa, aus der Zeit, die verschiedenen, was du gerade aufgeführt hast, diese verschiedenen Blickwinkel und die verschiedenen Arten, wie stoische Philosophie für einen selbst und für andere entwickelt worden ist. Und sonst, was Seneca macht mit Schreiben für die Nachwelt, das hat natürlich eine ganz bestimmte Ausrichtung dann eben auch, ne? Das ist klar, dass das anders aussieht. Aber lass uns doch mal in die Selbstbetrachtung jetzt einfach mitten reinspringen. Und zwar, jetzt sind wir heute, haben wir nicht mehr die erste Rolle vor uns, sondern wir haben unser Buch und schlagen das auf. Und wenn man in das erste Buch reinliest, dann herrscht oft eine gewisse Irritation, denn das hat so einen ganz anderen Stil als alle anderen Bücher. Ja, Irritation, Alex guckt wiederum irritiert. Naja, aber es geht um Danksagung. Es ist ein ganzes Buch, in dem Marc Aurel Menschen aus seinem Leben, die ihn geprägt haben, dankt. Tino, wieso fängt er damit an? Und ja, was
genau.
Sagst du dazu?
Was sagst du dazu? Nehmen Sie dazu Stellung. Ich würde zuallererst sagen, auch wenn wir in der heutigen Ausgabe es in der Reihenfolge finden, wäre der erste Tipp vielleicht nicht unbedingt damit zu beginnen, also so als Leseempfehlung, weil es man vielleicht doch relativ schnell die Irritation, die du angesprochen hast, nachempfinden könnte, sondern ich glaube, es gibt Gründe, warum auch für Marc Aurel ist sozusagen danklich nicht das erste Buch, also nicht der Beginn seiner Selbstbetrachtung sind. Und zwar aus dem Grund, weil wir zum einen genau, also inhaltlich erstmal gesagt, er bespricht in 17 Kapiteln 16 verschiedene Personen und im 17. Kapitel dankt er den Göttern. Und er beschreibt in diesem ersten Buch, in diesen ersten 17 Kapiteln, ich hab's mal gezählt, ungefähr 150 lobenswerte oder nachahmungswürdige Attribute derjenigen Personen, die ihn positiv beeinflusst haben oder was er ihnen dankt. Und alleine das ist, auch wenn das Buch über Jahre hinweg geschrieben sein sollte, alleine eine, finde ich, sehr wiederum sehr, sehr, sehr nachahmenswürdige Leistung, dass man sich selber mal überlegt, welche Menschen sind mir eigentlich wichtig und aus welchen Gründen. Und natürlich hat ein römischer Kaiser mit viel mehr Menschen zu tun, als wir es vielleicht in unserem kleinen Mikrokosmos, aber dass er sich die Zeit genommen hat, wirklich zu überlegen und was habe ich wem zu verdanken. Und das auch so ein bisschen wiederum als Verpflichtung. Diese Menschen haben mir diese und jene Charaktereigenschaft oder dieses und jenes Verhalten vorgelebt. Ich möchte mich daran messen lassen. Und warum glaube ich, dass es nicht am Anfang, sondern eher am Ende stehen sollte als Anhang? Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, dass das erste Buch wahrscheinlich relativ spät geschrieben wurde, weil alle Personen, die dort aufgeführt werden, sind zum Zeitpunkt, da sie dort genannt sind, nicht mehr am Leben. Also das ist sozusagen ein Stück weit auch so ein innerlicher Nachruf gewesen. Und dadurch, dass Marc Aurel auch zum Beispiel auf seine Ehefrau Faustina zu sprechen kommt, die sozusagen erst 176, also 4 Jahre vor Marc Aurels Tod, selber gestorben ist. Und deswegen zum Beispiel Commodus, also sein Sohn, der ja natürlich noch am Leben war, als Marc Aurel gestorben ist, nicht explizit erwähnt wird, dass das einer der Gründe ist, warum es relativ spät entstanden ist. Und zweiter Punkt, es gibt im 6. Buch, also Buch 6, Kapitel 30, gibt es über seinen Vorgänger und Adoptivvater Antoninus Pius bereits so eine kleine Skizze. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Marc Aurel, während er dieses 6. Buch schrieb oder während er diese Art von Notizen verfasst hat, dass er auf diese Idee gekommen ist, über seinen Vorgänger und jemanden, den er halt sehr bewundert hat, der für ihn sozusagen der römische Kaiser par excellence war, zu schreiben. Und deswegen glaube ich, dass er diese Idee später nochmal aufgegriffen hat und dann systematisch die Person, er hat das versucht, auch so ein bisschen in chronologische Reihenfolge zu bringen. Also er beginnt eben bei seinem Großvater, dann über den Vater, der sehr früh verstorben ist, deswegen kann er über ihn nicht viel sagen, und geht dann weiter über seine Lehrer bis zu denjenigen Personen, die ihn dann später auch noch während seines Prinzipats unterstützt haben, als Berater oder sein Mitkaiser Lucius Verus und so weiter. Und dann das 17. Kapitel, also das 16. Kapitel, das ist das längste, das ist eben über Antoninus Pius. Und das 17. Kapitel, da dankt er den Göttern. Und dann geht er dann sozusagen aber in diesem Kapitel sozusagen auch nochmal so ein Stück weit sein Leben durch und dankt gewissermaßen den Göttern, was ihm im Laufe seines Lebens alles Gutes von den Göttern passiert ist, nämlich dass er zum Beispiel, da bedankt er sich explizit bei seiner Frau, dass die Götter ihm eine liebenswürdige, einfache, schlichte und schlicht im positiven Sinne Frau, die ihm Kinder geschenkt hat und so weiter und so fort. Und jetzt könnte man zum Beispiel auch sagen, was Interessantes im ersten Buch steht, aber mindestens genauso interessant ist, gerade im Kapitel, wo ich die Götter angesprochen habe, was sagt er denn nicht? Für was dankt er den Göttern nicht? Und das Witzige ist, er dankt Marc Aurel, der römische Kaiser, dankt den Göttern nicht dafür, dass er römischer Kaiser geworden ist. Oder dass er dort wird auch überhaupt nicht das Thema der Germanenfeldzüge oder des Aufstands von Avidius Cassius und so weiter thematisiert. Also auch da merkt man, dass die Selbstbetrachtungen kein reines autobiografisches Werk sind, sondern einen anderen Fokus haben, sondern sozusagen einen Fokus, wie wir es schon angesprochen haben, hin verstanden als Übung im Hinblick auf die persönliche Selbstentwicklung und deswegen ganz andere Schwerpunkte setzt, wie wenn er jetzt einfach nur, ich denke da jetzt zum Beispiel an den Tatenbericht von Augustus, der ja relativ unverblümt deutlich macht, was denn er jetzt für ein toller erster römischer Kaiser gewesen ist.
Ja, aber nee, spricht dann eben da auch Bände, ne?
Also was ich aber schon spannend finde, ist, wenn man das liest, das erste Kapitel. Was ich jetzt daraus mitgenommen habe, ist ein demütiger Ton, dass der Kaiser sich als durch Einflüsse geworden ansieht. Ja, also da steckt eben nicht nur dieser Impuls drin, ich als Kaiser der Welt habe alles gemacht und ich als Genius. So, also da ist das eigentlich so das Gegenstück zum Helden im amerikanischen Actionfilm, der halt die ganze Welt verändert dadurch, dass er aus sich selber heraus schöpft und alles tut. Und hier ist genau das Gegenteil, ne? Der redet die ganze Zeit davon, was er von anderen bekommen hat, ne? Die Dankbarkeit, die er empfindet, dass er so werden durfte, wie er geworden ist, durch die Gaben der vielen anderen. Was auch einen unheimlich, finde ich, so schon sozialen Ton setzt, dass man sich ohne sein soziales Umfeld gar nicht denken kann, weil wo hätten sonst all die Qualitäten herkommen dürfen oder können, ne? Und auch die Götter, die mir noch was gegeben haben. Also da finde ich, man kriegt schon so ein Gefühl dafür, dass hier jemand spricht, der sich eingebunden fühlt in die Sozialität und eingebunden fühlt in die Welt und der in seiner Rolle hier gestaltet hat. So, und das als römischer Kaiser finde ich schon total bemerkenswert.
So. Genau, einfach diese Anerkennung einfach auch mal auszudrücken und sich wirklich Gedanken zu machen, und auch gerade den Antoninus Pius, den er ja in dutzenden Charaktereigenschaften, gut, wir hatten ja in der letzten Folge besprochen, sie hatten ja wirklich sehr viele Jahre, knapp nee, über 20 Jahre, 23 Jahre lang war er ja der Kronprinz, natürlich sehr viel Zeit, um ihn zu beobachten und ihn sozusagen auch in seinen Stärken und Schwächen zu analysieren. Und aber das auf diese so anerkennende, wohlwollende Art und Weise zu formulieren und sich das zum Vorbild zu nehmen. So, ne, dieses sich an jemandem, ja, abzuarbeiten, klingt jetzt so despektierlich, aber einfach das zu würdigen, was man von den Personen erhalten hat und auch, was sie einem vorgelebt haben und sich daran zu orientieren, genau, und einfach zu sagen, ja, das finde ich auch sehr, das trifft es ganz gut, deswegen spricht Pierre Hadot in seinem Buch über Marc Auré, bezeichnet er das erste Buch sozusagen auch als die Bekenntnisse des Marc Auré. Dass dadurch ein Stück weit natürlich auch, das passt auch zum Stichwort Demut, damit auch ausdrückt, ich habe diese Eigenschaften nicht oder noch nicht oder daran möchte ich arbeiten. Einfach zu sagen, auch eine gewisse, ja, einfach eine das der Beginn einer gesunden Selbsteinschätzung.
Ja gut, aber dann lass uns doch mal, wenn wir das jetzt mal so nehmen als Einstieg, was ist denn dann so ein bisschen die Struktur, die danach sich zeigt? Gibt es da überhaupt eine Struktur oder muss man da einfach so, kann man das so aufschlagen und dann macht man da was und verliert eigentlich nichts dadurch, dass man sich nicht an die Struktur hält?
Also da gehen die Meinungen wirklich ein bisschen auseinander. Also es diese Bucheinteilung als solches, es gibt Forschende, die sagen, dass jedes Buch so ein Stück weit so eine gewisse autonome Einheit darstellt, immer mit einem gewissen Themenschwerpunkt. Das kann man so sehen und es gibt auch gute Argumente, sowohl sprachlicher Natur als auch inhaltlicher Natur. Das ist richtig, dass beispielsweise auch versucht wird, innerhalb der Meditationes eine gewisse Entwicklung, sozusagen eine gewisse innere Entwicklung des Marc Aurel nachzuzeichnen. Ich finde, das ist aber natürlich ein Stück weit, wie würde man bei Excel sagen, ein Zirkelbezug. Natürlich, wenn ich die Selbstbetrachtung mir so anschaue, in dem Wissen, ich glaube, dass das und das rauskommen könnte, dann kann ich das da rauslesen. Aber nichtsdestotrotz gibt es in der Tat ein paar Schwerpunkte. Und wenn wir zum Beispiel nach dem ersten Buch, finde ich ganz faszinierend, deswegen meine Leseempfehlung, vielleicht mit dem zweiten Buch zu beginnen. Und zwar die ersten zwei Kapitel vom zweiten Buch. Vielleicht war es auch mal ursprünglich ein Kapitel gedacht, vielleicht waren es auch mehrere. Lassen wir mal dahingestellt sein. Aber in der heutigen Ausgabe, die ersten zwei Kapitel, die sind einfach schon programmatisch. Da ist auf einer Seite oder auf anderthalb Seiten bekommt man sozusagen fast das komplette stoische Potpourri einmal in a nutshell. Ja, also das Gute, nur das Gute ist das Schöne. Also Kalos, also sozusagen dieser ethisch-ästhetische Gedanke. Es kann keinen Schaden von außen geben, sondern den kann ich mir nur selbst zufügen durch meine Meinung. Das Ziel des Gemeinwohls, dieser soziale Aspekt, ja, der wird ja ganz wichtig werden bei Marc Aurel, der kommt zum Tragen. Es gibt auch wiederum ein sehr berühmtes Auszug, der diesen Fokus der Praxis zeigt. Er sagt, schreibt jetzt an sich selber, weg mit den Büchern. Ja, sozusagen, verlier dich nicht mehr in der Theorie, sondern lebe. Auch dieses Gedanke des nahenden Todes, sondern du hast jetzt keine Zeit mehr, sondern versuch jetzt in diesem Moment ein besserer Mensch zu werden, bemühe dich um die Aufgaben, die du hast, dann haben wir die Bedeutung der Gegenwart. Das Thema Vergänglichkeit, wenn er an sich selber schreibt, du bist alt. Ja, auch das bringt ja wieder so eine gewisse Endlichkeits- oder Vergänglichkeitsthematik zum Ausdruck. Die Bedeutung des Hegemonikons, also des leitenden Seelenvermögens in einem. Und am Ende des zweiten Kapitels vom zweiten Buch, das Thema, das Schicksal anzunehmen und sich nicht von den Emotionen, von den Pathé hinreißen zu lassen. Also ich finde, das ist schon so dicht, da kann man das Buch gerade wieder zuklappen und erstmal einige Stunden darüber nachdenken, bevor es dann weitergeht. Also das ist einfach diese Dichte, diese Taktung, die bleibt auch das komplette Buch durch so. Und wir haben es schon gesagt, natürlich kann er nicht in jedem Kapitel ein neues Thema aufmachen, sondern es kommt automatisch zu Wiederholung, weil, und ich finde, das zeigt ja, das gibt uns auch die Gelegenheit oder ich finde, das finde ich so ein, das bringt mich der Person Marc Aurel viel näher, dass er, wie wir es selber privat auch kennen, es gibt einfach Themen, die treiben uns rum. Ja, und vielleicht wir, die wir Eltern sind, vielleicht immer Sorge um die Kinder oder vielleicht berufliche Sorgen, die Beziehung. Und es ist ja nicht so, dass man einmal drüber nachdenkt, dann hat man das Problem gelöst, eine Handlung und weiter geht's. Und so müssen wir uns das vielleicht auch bei Marc Aurel vorstellen. Es sind immer dieselben Themen, ja, die Frage nach der Vergänglichkeit, der für ihn doch vielleicht physisch nahe Tod. Wir hatten es beim letzten Mal angesprochen, er war gesundheitlich ab und zu angeschlagen oder für seine damalige Zeit war, er war dann Ende 50, war ja nichts Ungewöhnliches. Also hat er sich selbst auch gerne als alter Mann bezeichnet und so weiter. Und dass diese Themen sich immer mal wieder drehen, aber um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, also die ersten, also Buch 2 und 3, da ist doch diese ein bisschen düster, ja, da ist doch diese Todesthematik, ohne jetzt morbide sein zu wollen, sondern das ist für ihn, da kommen wir auch noch drauf, das ist einfach auch ein Stück weit dieser physikalische Blick auf die Welt. Und das menschliche Leben gehört dazu, genauso wie wie er sagt, naja, es gibt auch gar keinen Grund, sich dort traurig zu sein und unüberlegte, unnötige Emotionen entstehen zu lassen, denn wir sollten auch nicht traurig sein, wenn die reife Ehre geerntet wird oder wenn eine reife Feige vom Baum fällt. Das ist ein Naturprozess und genauso ist das menschliche Leben auch ein Naturprozess, den es zu verstehen gilt innerhalb der physikalischen Sicht des Stoizismus und das ist immer so der Einstieg. Und die nächsten Bücher sind teilweise entweder etwas nüchterner oder das fünfte Buch ist zum Beispiel das bisschen abstrakter und gibt an einigen Stellen auch ein bisschen mehr stoische Lehre wieder. Und dann kann man sich auch wieder fragen, das sind natürlich nur Mutmaßungen, die ich nicht belegen kann, dass, wir dürfen nicht vergessen, Marc Aurel hat ja nicht nur geschrieben, sondern er war ja auch sehr dafür bekannt, dass er sehr viel gelesen hat. Ja, also ein kleiner Bücherfreund, der natürlich immer ja auch Zugriff auf alle möglichen Schriften hatte und wahrscheinlich auch viel dabei hatte. Und dann gibt es auch Bücher, in denen dann so 10, 15 Zitate oder Paraphrasen anderer Autoren zusammengestellt sind. Also eine kleine Zitatsammlung, dass er vielleicht sich dachte, naja, er hat wieder was gelesen und jetzt macht er sozusagen mal so ein Best-of, zum Beispiel aus Epiktet oder da bezieht er sich auch mal auf einen platonischen Dialog oder auf einen Vorsokratiker. Und so hat jedes Buch so ein bisschen seinen Schwerpunkt. Zum Beispiel im Buch 6 und 8 versucht er, seine eigene Stellung als Kaiser und das Verhältnis zur Philosophie so ein bisschen für sich klar zu machen. Ja, vielleicht gab es dafür auch wieder einen konkreten Anlass, den wir heute nicht mehr kennen, aber hat ihn eben dazu gebracht, sich mit dieser Thematik intensiver zu beschäftigen. Und so geht die Reise fort, bis sie dann 12. Buch, letztes Kapitel, das große Finale, wo er wirklich nochmal das Thema des Todes aufmacht und jedes Thema auch nochmal so das letzte Mal aufgreift und im letzten Satz auch wirklich sagt, naja, denn so ungefähr stirbt gelassen und heiter, und das Wort heiter ist sozusagen das letzte Wort, Helios im Griechischen, denn auch der dich entlässt, ist heiter. Also auch da steckt ganz viel drin. Zum einen natürlich nochmal diese Bezugnahme auf die göttlichen Sphären zum einen und zum anderen auch der, ich finde auch in einem ganz paar Worten das zusammengefasst, denn der dich entlässt, ist heiter. Jetzt wissen wir ja, dass Marc Aurel kein personales Verständnis von Gott hatte, sondern dieses physikalische Verständnis von Gott als Allvernunft. Und das auch nochmal zusammenfasst, dass der Kosmos an sich ist gut. Also der dich entlässt, ist heiter. Es ist okay, so wie es ist. Und das gehört dazu. Und ich finde, das sind ein schöner Ausklang. Und da wusste man auch, dass das ist so rund, danach kann nichts mehr kommen. Also nicht wie bei Epiktet, wo uns nur die Hälfte der Aufzeichnungen von Arian überliefert sind oder auch ein paar Werke von Seneca, die uns nicht komplett überliefert sind. Das ist so ein runder Schluss, dass da wirklich dann auch uns alles, was Marc Aurel in den Selbstbetrachtungen geschrieben hat, an der Stelle wohl erhalten geblieben ist. Genau.
Das heißt in der Zusammenfassung, obwohl Vergänglichkeit und Tod doch sehr viel Platz einnimmt als Thema, würdest du jetzt sagen, es handelt sich um keinen depressiven Text, der an, ja, das liest man
ja.
auch bei The Mensch, das ist so ein alter Mann, der irgendwie da traurig hockt und drüber sinniert, aber du sagst eben, und gerade mit dem Bezug auf das Ende lässt sich das ja sehr gut hören, da ist ein ganzes Weltbild dahinter und es geht hier nicht drum, irgendwie sich depressiv runterzuziehen selber.
Genau, also auch da wieder, wenn man Cherrypicking betreibt, kann man da auch sehr pessimistische Passagen rauslesen. Und genau, wie du sagst, man muss immer, für ihn ist es nur die Speerspitze. Was liegt da, also, oder die Spitze des Eisbergs, so was er gesagt, was liegt dahinter? Und darunter liegen eben genau diese Themen, im Englischen sagt man, eine Methode, die er angewandt hat, ist die sogenannte Stripping-Methode, also dieses analytische Zergliedern. Sich wirklich zu fragen, wenn du einen Sachverhalt hast, was ist, muss man mal platt ausdrücken, was ist das Wesen der Dinge, was steht dahinter? Und gerade das Thema Leben, Tod, Vergänglichkeit, das sind Aspekte, die gehören zum menschlichen Leben dazu. Und das ist ein in sich natürlicher Prozess. Und wie wir wissen, ist es diese Verbindung zwischen Natur und Vernunft. Das Natürliche ist ja das Vernünftige. Und es geht einfach nur darum zu verstehen, dass das Natürliche das Vernünftige ist. Und sich das immer wieder klarzumachen und dass deswegen dann Emotionen wie Angst, Trauer, Wut, dass sie an der Stelle unangemessen sind, wenn man erstmal verstanden hat, dass der Tod als Auflösung, als Umwandlung einfach ja Teil eines Prozesses ist. Ganz einfach. Ja.
Ja, eines Weges, ne?
Genau, eines. Ja, genau. Ja. Und das ist das ist jetzt nicht explizit Marc Aurel, das ist ein bisschen eine Kombination aus Epiktet und Tino Deckert, dass der Tod, nicht nur im Stoizismus, sondern in der Philosophie oder im Leben allgemein, natürlich eine immense Bedeutung hat, weil das Faktum des Todes kann uns ja nur ermöglichen, wie Epiktet sagen würde, das Leben als Festmahl wahrnehmen zu können. Dieses, dass wir die Gelegenheit haben, mitfeiern zu dürfen. Und wie lange wir mitfeiern dürfen, das liegt nicht unbedingt in unserer Hand. Also sagen wir mal so, zu viel feiern und ein bisschen auf gesunde Ernährung und Sport zu achten, würde helfen, länger mit feiern zu dürfen. Aber gemeint ist es natürlich im stoisch-philosophischen Sinne, dass wir die Gelegenheit haben, daran teilhaben zu dürfen, an diesem Kosmos und die Chance haben, sozusagen ein Teil davon zu sein. Und durch den Kosmos und durch uns wieder auf den Kosmos und auf andere Menschen wirken zu können. Das muss man als Chance begreifen und nicht als ja, depressives Faktum, dass jedes Leben mit dem Tod endet.
Du hattest ja schon diese Beschreibung der Natur mit der Vergänglichkeit, mit den Trauben, die dann eben wieder vertrocknen und diese Bilder beschrieben. Da wollte ich dich nochmal zum Stil der Selbstbetrachtung insgesamt fragen. Also wie würdest du den beschreiben? Ist es insgesamt eine sehr bildhafte Sprache oder eher nüchtern? Wie würdest du das darstellen?
Also an sich finden sich schon viele sprachliche Bilder, also Metaphern. Zum Beispiel das Leben als Spiel, oder es gibt auch dieses Diktum von Marc Aurel, dass das etwas ernster, das wird auch gerne aufgegriffen, dass das Leben ist mehr, wie sagt er, mehr ein Kampf als ein Tanz. Also man muss immer so ein bisschen gucken, auf der Hut sein. Auch das von dir, Alex, angesprochene Bild der Reise, Strom der Zeit. Also viele sprachliche Bilder kommen da zum Tragen. Und die Vernunft als leuchtendes Licht, heller als die Sonne und durchdringt alles, was ja auch wieder so ein bisschen das Prinzip der Sympathie zum Ausdruck bringt. Also das schon, wir dürfen ja nicht vergessen, Marc Aurel ist ja seines Zeichens auch, wir hatten es in der letzten Folge angesprochen, ja von zwei wunderbaren Rhetoriklehrern unterrichtet worden. Also diese Fähigkeit dazu, die hatte er natürlich und davon hat er auch Gebrauch gemacht. Und zum Zweiten muss man natürlich sagen, der Stil an sich ist teilweise auch sehr verkürzt, sehr kryptisch, elliptisch, einfach, naja, dürfen nicht vergessen. Marc Aurel hat für sich selber geschrieben. Das ist, das heißt, wenn er nur Anspielungen getan hat, dann wusste er, was er damit meint. Ja. Und ein ganz schönes Beispiel finde ich aus dem vierten Buch, was man sozusagen als Mantra lesen könnte, Das heißt, im Griechischen pro Kosmos, Alloiosis, pro Bios, Hypolepsis. Also wirklich wörtlich übersetzt, der Kosmos, Wandel, das Leben, Urteil. Und das sind vier Wörter. Er hätte meiner Meinung nach sogar noch die zwei Artikel weglassen können, um es noch weiter zu verkürzen. Aber was sagt er damit? Ja, was wir schon angesprochen hatten mit dem Tod, genau das fasst er zusammen. Der Kosmos ist Wandel. Das Leben ist Wandel und das Leben ist Urteil. Also Epiktet, Kapitel 5, Handbuch, nicht die Dinge selbst beunruhigen uns, sondern die Meinung über die Dinge. Und das meint Marc Aurel an der Stelle. Ja, das Leben ist Urteil. Das, was wir, welchen Sachen wir Zustimmungen geben, das wiederum formt uns als Persönlichkeit. Und dieses Urteil ist das, wie wir die Welt sehen. Und das können wir ändern. Und dieses Mantra könnte man sich bei jeder Gelegenheit sagen, ja, das große Ganze ist im Wandel begriffen. Und mein Leben, das, was mich betrifft, das ist mein Urteil. Und ich finde, das ist schönes Beispiel. Und ansonsten, wie gesagt, sehr komprimiert. Und natürlich diese wiederholende Sprache, dieser aphoristische Stil. Denn ich kann immer wieder daran erinnern, es geht darum, sich diese Prinzipien, diese stoischen Prinzipien, die der Marc Aurel sich versucht zu vergegenwärtigen. Weil er schreibt sie ja auf, um sie in dem Moment wieder in sich aufnehmen zu können. Und deswegen diese knappen Passagen teilweise auch. Es gibt Pierre Hadot hat auch ein Kapitel in seinem Buch, da spricht er sozusagen über die Hauptpunkte am griechischen Kephaleia. Und dann hat er auch bespricht er ein paar sozusagen längere Abschnitte aus den Meditationes, die aber sozusagen in dem Sinne eine Stichpunktsammlung sind, die sozusagen nochmal alles für Marc Aurel. Und so muss man sich das vorstellen. Er rezitiert im Kopf für sich, welche Teil der stoischen Philosophie und immer nur so ein paar Stichpunkte und gibt sich das sozusagen als Kompendium für sich selber und schreibt das dann nieder.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal den Namen Pierre Hadot genannt. Wollen wir mal ganz kurz sagen, wer das ist?
Genau, das ist Pierre Hadot, ein französischer Philosophiehistoriker, der vor 10 oder 15 Jahren etwa verstorben ist. Der hat viele Jahrzehnte über Marc Aurel und die Philosophie der Kaiserzeit als solches geschrieben. Und es gibt ein Buch von ihm, das in diesem Jahr neu aufgelegt wurde. Das ist erstmals erschienen auf Deutsch 1997. Heißt Marc Aurel, die innere Burg. Und ist, würde ich sagen, neben den Selbstbetrachtungen selbst, also wenn man eben vielleicht die Erfahrung gemacht hat, dass der erste Kontakt faszinierend, aber doch etwas einschüchternd oder irritierend war, wie wir es vorhin genannt haben, kann man an der Stelle das Buch nur empfehlen. Er nimmt einen wirklich mit auf eine Reise, beginnt auch so wie wir, erzählt ein bisschen über das Leben, wirklich nur sehr ganz knapp, das, was man sozusagen wissen muss, um ihn als Philosoph so ein bisschen einschätzen zu können, dann auch, wie sich die Selbstbetrachtung entwickelt haben. Und dann hat er ein paar Themen, zieht das durch. Und lässt sich sehr gut lesen. Wie gesagt, absolute Leseempfehlung. Und der fortgeschrittene Marc Aurel Leser könnte natürlich auch jede Medaille hat zwei Seiten, könnte sagen, ja, Pierre Hadot hat einen sehr starken Epiktetbezug, den man nicht so lesen muss. Aber ich würde sagen, das lasse ich gerade mal an der Stelle aus, weil das ist ein super Thema, wenn wir nämlich zu einer anderen Gelegenheit über die philosophischen Einflüsse von Marc Aurel sprechen. Und dann würde ich da nochmal kurz drauf eingehen. Ich glaube, da kann man ein bisschen besser nachvollziehen, was ich damit meine. Aber uneingeschränkte Leseempfehlung, also das lohnt sich wirklich. Und von daher, das soll an der Stelle schon mal gesagt sein. Und jetzt um noch einen Nachtrag, einen Satz zu Annes Frage wegen dem Stil. Auch da, ich bin immer ein Freund zu gucken, ja, jetzt haben wir wieder gesagt, was findet sich? Und jetzt wieder, was findet sich denn nicht? Und auch an der Stelle, und da muss ich selber sagen, ich lese ja seit sehr, sehr vielen Jahren Marc Aurel immer wieder. Und was sich nicht findet, ist Humor. Also es findet sich kein Humor, es findet sich keine Ironie, es findet sich kein beißender Spott. Und da habe ich natürlich immer den Vergleich zu Epiktet, der ja doch in seiner Art manchmal ein bisschen ruppig war und auch natürlich stilistisch eher mit dem mit dem Vorschlaghammer auf seine Schüler eingedroschen hat, um ihnen deutlich zu machen, nee, du hast das noch nicht verstanden oder den Weg, den du gehst, der führt in die Irre. Und Marc Aurel geht sehr hart mit sich ins Gericht, das kann man schon sagen, und dadurch fehlen einfach diese Nuancen, wo es aufbricht. Also dieses, ich sag mal, dieses im Buddhismus sagt man, dass Satori die Erleuchtung ist manchmal nur ein Lachen. Also sowas wird man bei Marc Aurel nicht finden. Also da ist, da der bricht nicht aus sich heraus, sondern das bleibt immer alles relativ nüchtern ernst. Ja.
Aber er sagt an einer Stelle auch, dass ihm als Gabe, was Schlagfertigkeit oder Wortwitz, also irgendwo sagt er auch selbstkritisch, also das hat ja noch nie jemand über mich gesagt. Insofern ist er da. Vielleicht war er einfach kein lustiger Typ. Also die Menschen sind ja alle unterschiedlich gemacht worden.
Ja, ich glaube, der Rucksack, das Paket, das er zu tragen hatte, wir hatten es ja in der letzten Folge angesprochen, und er hat ja nie zum Kaiseramt gestrebt von sich aus. Ich glaube, das war schon auch immer ein Stück weit Bürde. Er hat es angenommen, er hat es als seine Rolle verstanden, als seine Aufgabe, dies zu erfüllen, galt und hat sich redlich bemüht, es auch zu tun. Aber genau, er hätte für sich auch einen anderen Lebensweg wählen können und wäre damit auch glücklich geworden. Er sagt an der einen Stelle, sagt er ja auch, dann denkt er über seinen eigenen Tod nach und wie dann die Leute an seinem Sterbebett stehen werden und was sie denn dann sozusagen über ihn sagen. Und dann sagt er selber, ja, endlich hat der, endlich sind wir diesen Schulmeister los. Also ich glaube, Marc Aurel an sich hatte diesen Anspruch an sich selber, glaube ich, auch schon versucht, deutlich zu machen und natürlich auch diese Ernsthaftigkeit und dieses, heute würde man sagen, das ist ja dieses vernünftige Prinzip in Herrschaft und Verwaltung walten zu lassen und dass das vielleicht nicht unbedingt bei jedem ankam, der vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle versucht hatte, ob man dann mit Amt und Würden nicht auch eine gewisse, ich glaube, da war mit Marc Aurel nicht gut Kirschen essen. Also sowas, Sachen, so persönliche Bereicherung, Korruption, da kann man ihn sich gar nicht vorstellen, dass das A selber betrieben hat oder B auch in irgendeiner Weise sozusagen protegiert hätte. Ja.
Im Gegenteil, er hat sich ja nicht nur nicht selbst bereichert und war korrupt, sondern da haben wir in der letzten Folge nicht drüber gesprochen, aber eine Anekdote über ihn oder was heißt Anekdote, Geschichte, die ja wohl überliefert ist, ist, dass er sogar großzügig war und die Kronjuwelen versetzt hat, um die Staatskasse zu füllen. Kannst du da noch was zu erzählen?
Genau, das war, wenn mich nicht alles täuscht, auch im Rahmen nach dem Paterfeldzug, die Seuche, die dort ausgebrochen ist, die man mit eingeschleppt hat, als sich die Toten und auch natürlich der Krieg an sich belastet immer die Staatskasse, genau. Und statt die Steuern zu erhöhen, hat er stattdessen lieber die Kronjuwelen versetzt, sie später teilweise wieder zurückgekauft. Auch das ist überliefert. und hat zum Beispiel auch, was auch in da reinpasst, dass dann er seine Schwester, müsste es gewesen sein, sozusagen das Erbe, das er von der Mutter bekommen hat. Wir hatten das letzte Mal gesagt, die Familie mütterlicherseits war sehr wohlhabend durch Ziegeleien. Und dass er das sozusagen, als er dann Kaiser geworden ist, das komplette Familienvermögen sozusagen der Schwester vermacht hat, ist sehr großzügig. Gleichzeitig muss man auch bedenken, das römische Kaisertum sozusagen, dir hat als Kaiser alles gehört, aber du konntest es nach dem Abdanken oder nach dem Ausscheiden, wenn nicht sowieso dein Sohn jetzt in dem Fall dein Nachfolger war, ist es aber beim Kaiser geblieben. Also sagen wir mal, Sinn war nicht, mit dem Kaisertum reich zu werden.
Du hattest erwähnt bei Pierre Hadots Buch Die innere Burg. Wie kam er auf den Titel?
Achso, Pierre Hadot, ja. Ich wollte schon sagen, wie kam Marc Aurel auf den Titel? Das wäre jetzt schwierig geworden. Nein. Genau, Pierre Hadot nimmt natürlich wieder Anleihen. Es gibt im achten Buch gibt es eine schöne Passage, da beschreibt Marc Aurel sein Hegemonikon, also sozusagen das was man sein leitendes Seelenvermögen, sein Selbst. Das, auch wenn es nicht zu 100% passt, aber ich lasse jetzt mal die Ungenauigkeit mal beiseite, was Epiktet als Proheiresis bezeichnen würde, bezeichnet er als innere Burg oder auf Griechisch steht er einfach Akropolis. Und ja, ist einfach die Burg und wir nennen halt nur die sozusagen die ehemalige Burg oder das, was oben auf dem Berg in Athen, das nennen wir halt noch, heute noch Akropolis, aber das ist einfach der Begriff dafür. Und das ist, wie ich finde, ein interessantes, aber ein Stück weit auch ein irreführendes Bild. Und zwar aus dem einen Grund, es geht nicht darum, dass sich Marc Aurel sagt, du musst dich einfach von der Außenwelt komplett abkehren und du kannst sozusagen, du brauchst niemanden und wenn du dich nur in deine innere Burg zurückziehst, dann kann dir nichts passieren und mehr brauchst du nicht. Das will er damit gar nicht sagen, sondern es gibt ähnliche Stellen, da spricht er eher davon, dass auch ein temporärer Rückzug einfach mal notwendig ist, so als Zeit der Erholung und der Ruhe, um dann sich aber wieder, und das dürfen wir ja nicht vergessen, sich wieder dem Alltag und den damit verbundenen Verpflichtungen widmen zu können. Also heute würde man vielleicht von einem Retreat oder sozusagen von einem inneren Schweigekloster sprechen, aber ich lese diese Passage auch eher im Sinne der stoischen Dichotomie, sozusagen sich bewusst zu machen, was ist wirklich von mir abhängig und sozusagen und was von mir abhängig ist, das ist eine Festung. Das kann mir niemand nehmen. Ja, dann wie Epiktet sagen würde, was begehrst du, was sind deine Handlungsimpulse, was stimmst du zu? Das kann dir niemand nehmen. Das liegt bei dir. Das ist das Innerste deines Hegemonikons, deiner Seele. Alles andere draußen rum kann sich ändern, kannst du gegebenenfalls nicht beeinflussen. Aber das ist sozusagen dein innerer personaler Kern. Genau.
Aber es geht eben nicht darum, die Zugbrücke von der Burg zuzuziehen, Nein. sich nicht mehr in die Gesellschaft zu begeben, sondern es geht darum, bei sich die Ruhe zu finden, aber trotzdem weiter zu wirken in der Gesellschaft mit anderen Menschen jeden Tag und sich denen auch auszusetzen, auch wenn es schwierig ist.
Genau. Und sich einfach bewusst machen, in was kann ich denn wirken und wo muss ich es dann eben auch dem Schicksal überlassen. Genau.
Ich würde noch mal kurz zurückkommen wollen. Wir waren ja vorhin auch abgebogen vom Stil. Also in welcher Art und Weise sind die geschrieben worden, die Selbstbetrachtung? Und du hast ja schon gesagt, dass das sehr verdichtet war und dass er auch rhetorisch sehr geschult war, also die Dinge auch gut auf den Punkt bringen konnte. Aber er ist ja in dem Sinne jetzt nicht, sagen wir so, Poet gewesen, ja, dass er einfach nur auf gute Art und Weise jetzt Gefühle einfangen konnte oder Stimmungen oder ähnliches, sondern wenn man das so liest, das ist ja eine sehr voraussetzungsvolle Sprache auch. Da steckt ja ganz, ganz viel drin. Du hast gesagt, er ist sehr belesen gewesen. Und ich finde, wenn man das immer so da liest, dann merkst du halt, in jedem dieser Sätze steckt irgendeine Theoriefigur, irgendeine Referenz drin. Ja, also wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, so dieses Atome oder Vorsehung. Ja, da siehst du halt Epikureer versus Stoiker und so. Also all diese Dinge, und wenn man das so unbedarft liest, beim ersten Mal, dann überliest man all diese Dinge, eigentlich diese Feinheiten so. Ne? Und deswegen glaube ich, also man muss im Prinzip ja eigentlich auch nochmal darüber dann sprechen, der hat ja ganz viel Logik, Physik, Ethik, alles da drin. So, ne? Und wie ist denn das eigentlich, wenn du das so jetzt aus deiner Sicht mal anschauen würdest? Ist er da eigentlich ein guter Stoiker oder macht er da Potpourri oder wie hast du ihn so in seinen Selbstbetrachtungen wahrgenommen?
Also er schreibt selber an einer Stelle, dass man jeden Sachverhalt auf diese drei Arten sehen sollte, also ethisch, physikalisch und logisch. Ja, also es ist ihm immer wichtig, dass er diese klassische Einteilung, wie sie aus dem hellenistischen Stoizismus stammen, diese drei Teile der Philosophie, auf denen fußt er, ist aber gleichzeitig auch wieder realistisch genug zu sagen, er sieht sich im Bereich der Logik und der Physik als kein Experte an, denn, und dürfen wir nicht vergessen, für ihn, und da gehe ich mit den meisten Forschenden d'accord, dass sie sagen, es handelt sich um ein ethisches Projekt. Ja, diese Reise der Entwicklung des Selbst oder des Marc Aurel in dem Fall, an der arbeitet er, ist sich aber dessen bewusst, dass dies nur mit logischen und physikalischen Ansichten funktionieren. Also, dass er ihm ist ganz klar bewusst, dass dieses Cherry-Picking, was wir vielleicht doch, wie man doch vielleicht eher den modernen Stoizismus lesen könnte, im Sinne von, naja, das, was mir gefällt, das nehme ich, was sich sinnvoll anhört, und den Rest lassen wir einfach unter den Tisch fallen. Das wäre für Marc Aurel nicht möglich gewesen. Es ist ihm eher so, dass er eher aufpasst, dass er dieses, er ist kein Experte, man darf sich da auch nicht fehlleiten lassen, wenn er sagt, er ist kein Experte, darin heißt es nicht, es sei ihm egal oder er hätte keine Ahnung davon gehabt, sondern er will sich da auch so ein Stück weit schützen, denn gerade in der Logik, dass wir heute die Werke, die wir haben, Seneca, Epiktet, Marc Aurel, Musonius, die sind ja sehr ethisch geprägt, und dann hat sich bei uns auch so ein bisschen deutlich gemacht, der Stoizismus, ja, das ist vor allem eine Ethik, eine praktische Philosophie. Aber wenn man ein paar Jahrhunderte zurückgeht, und diese Texte lagen Marc Aurel teilweise ja noch vor, waren die Stoiker ja berühmt und berüchtigt für ihre Logik, haben ja ein eigenes Logiksystem entwickelt, und wenn man bei Diogenes Laertius in den Meinungen der Philosophen, der hat ja zu jedem Philosoph, den er bespricht, hinten auch so ein kleines Werkverzeichnis, wo er die Titel und die Anzahl der Bücher auflistet. Und wenn man da bei Chrysipp zum Beispiel schaut, das sind Dutzende Werke, die sich mit Logik beschäftigen. Also die waren da wirklich richtig tief drin. Und ich glaube, das ist eher damit gemeint, dass Marc Aurel zu sich selber sagt, pass auf, dass das kein Selbstzweck wird, sondern Logik ist notwendig und wichtig, aber nicht zu viel. Lass dich nicht sozusagen, da sind wir wieder bei, weg von den Büchern, sondern das, was reicht, um zu verstehen, um den Kosmos zu verstehen, um deine Mitmenschen zu verstehen, um sozusagen die stoische Dichotomie anwenden zu können und so weiter und so fort. Das, was du hast an Handwerkszeug, das reicht und das kannst du damit anwenden. Mhm. Aber prinzipiell ist sein Ansatz immer, und auch, finde ich, das merkt man auch, wenn man die mit Selbstbetrachtung liest, dieser physikalische Blick, dieses, ja, heute würden wir vielleicht eher vom Abstrakten sprechen. Das ist viel vorherrschender, das ist viel, viel systematischer angelegt, als ich es jetzt zum Beispiel bei Epiktet und Seneca auslesen würde.
Ja, also ich finde, die Physik als Thematik ist schon omnipräsent immer wieder.
Ja.
In seiner Schrift, ne? Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Naturbilder oder Bezüge eben zum Zerfall und die Elemente und all solche Sachen, ne? Das ist, glaube ich, wie du schon sagst, ein ganz, ganz wichtiger Hintergrund, um dann auch die eigene Position im Leben auch zu klären dann.
Genau, und also allein der Fakt, dass das Wort Physis als solches ist eine der häufigsten Wörter, die in den Selbstbetrachtungen vorkommen. Ja, einfach, das ist einfach dieser Begriff, der steht ja auch für so vieles. Auch da sind wir wieder. Wir dürfen nicht vergessen, wenn Marc Aurel Physis aufgeschrieben hat, dann ist für ihn, startet da bei ihm eine Ideen- und Gedankenassoziation, die sehr weitreichend ist, die wir heute so vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen können, weil für ihn in dem Moment war das klar. Ja, dass wenn er den, eben, wie wir es vorhin hatten, ja, der Kosmos Wandel, das Leben Urteil. Und dann wusste er sofort, dieser stoische Lehrsatz, wie er diesen stoischen Lehrsatz in der Situation, in der er vielleicht gerade war, anwenden konnte. Genau. Und deswegen ist er aber auch gleichzeitig, und da hatten wir ja vorhin auch, dass wir sagen, er hat zwar viel gelesen, war aber nicht so stringent in der Terminologie. Also auch da wieder, er hat kein stoisches Lehrbuch geschrieben, sondern er hat die Dinge so, wie er sie verstanden hat oder wie sie ihm, das dürfen wir auch nicht vergessen, vielleicht durch die Vielzahl der stoischen Lehrer, die er wiederum hatte, deren Schriften uns ja nicht erhalten sind oder wie sie gelehrt haben. Wir wissen es zum Beispiel wie Epiktet, wir können Untersuchungen anstellen, wie Epiktet in seinen Gesprächen Dinge darstellt und griechische Begriffe benutzt, und wie macht es dann Marc Aurel. Und da ist er ein bisschen freier, auch da wieder an der Stelle, weil er hat für sich geschrieben. Er wusste, was er damit meint, und konnte dann zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, also er vertritt auch ganz klar die stoische Lehre der zwei Prinzipien, aber er spricht zum Beispiel nicht von einem aktiven oder passiven Prinzip, sondern er benennt es als etwas, als das Kausale und das Materielle. Ja, also solche Sachen. Oder eben, wie vorhin schon angesprochen, Hegemonikon versus Proheiresis. Also, oder auch manchmal sagt er, dass die Phantasia, also die Vorstellung, auslöschen muss. Aber das stimmt gar nicht, weil die Phantasia, die drängt sich uns einfach auf. Also wenn ich einen Baum sehe, das ist eine Phantasia. Da kann ich erstmal nichts machen. Ich kann die Phantasia nicht, also an sich nicht, und auch den Baum an sich ja nicht, also den Sinneseindruck kann ich nicht auslöschen, sondern was er meint ist, betrachte oder lösche das Urteil darüber aus, dass das jetzt zum Beispiel etwas Schlechtes wäre. Was jetzt beim Baum vielleicht kein gutes Beispiel ist, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, ja, sondern dass er einfach, dass er an manchen Stellen etwas ungenau ist, was, und wie ihr gesagt habt, es manchmal das Lesen auch ein bisschen schwierig macht, wo man eben dann entweder eine gute Begleitung braucht durch zum Beispiel einen Hinweis oder Kommentar. Die Ausgabe von Robin Waterfield hat ja so immer mal so einen kleinen Kommentar unten drin, was damit gemeint ist. Da würde das vielleicht bei den Erstlesenden helfen. Oder natürlich, dass eben das wiederholte Lesen, dass sich das auch genauso wie es Marc Aurel beim Schreiben, beim Lesen so ein bisschen verinnerlicht.
Gibt auch noch einen weiteren Weg. Nur ganz kurz, nämlich die Lesegruppe vom Weg der Stoa, die sich wöchentlich ja trifft, liest gerade Marc Aurel. Und wir sind jetzt gerade im vierten Buch. Also von daher kann ich hier auch nur noch mal einwerfen, wer begleitetes Lesen machen möchte.
Noch 8 Bücher lang tiefer einsteigen. Und da sich alles wiederholt, ist man auch nicht so spät dran, sondern kann ja wieder mit allen Themen wieder noch mal neu einsteigen. Aber genau, ich wollte dich nur zu dem Thema Textempfehlungen. Robin Waterfield finde ich auch super. Wenn jetzt jemand sagt, gibt es da noch was anderes Deutsches, Ausgaben, die du empfehlen würdest?
Genau, also da an der Stelle kann man empfehlen, zum einen Reklam gibt es, hat den Vorteil, hat mehrere Vorteile. Es ist klein, es ist kompakt, es kommt der Idee dessen, was Marc Aurel immer dabei hatte, sozusagen sehr nah. Gibt es sowohl einsprachig als auch zweisprachig. Also wer direkt wissen möchte, was vielleicht im griechischen Text steht, gibt es auch eine zweisprachige Ausgabe, gibt es auch dann so ein Best-of, hat Reklam jetzt auch rausgebracht. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Das ist die Übersetzung von Gernot Krapinger, die sich wiederum anlehnt, teilweise an ältere Übersetzungen, die man auch wunderbar, zum Beispiel antiquarisch, zum Beispiel die von Rainer Nickel, kann ich empfehlen. Oder wer auch sagt, er möchte gerne zum Beispiel ein gebundenes Buch haben, weil so wie ich das gerne mehrfach liest und kommentiert und darin rummalt und so weiter, dann ist zum Beispiel die Kröner-Ausgabe in der ursprünglichen Übersetzung von Wilhelm Kapell, die Jörg Fündling vor ein paar Jahren überarbeitet hat. Da hatten wir bei der letzten Folge, hat der Jörg Fündling ja auch eine Biografie über Marc Aurel geschrieben und sozusagen passend dazu gibt es auch eine von ihm bearbeitete Ausgabe. Also das kann ich an der Stelle empfehlen. Und wer es Englisch mit viel Kommentar mag, da gibt es von Christopher Gill, der hat nur leider die erst 6 Bücher sowohl übersetzt als auch aber intensivst kommentiert. Also ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 150 Seiten Kommentar sind da hinten dran. Also das ist dann für diejenigen, die dann wirklich wissen wollen, welches stoische Prinzip steht dahinter und welche Verweise gibt es sowohl innerhalb des Werkes als auch natürlich zu anderen Philosophen und so weiter. Dem sei das empfohlen. Und wenn wir schon dabei sind, würde ich sagen, machen wir die Runde komplett. Pierre Hadot haben wir genannt auf Deutsch. Also gibt es natürlich auch im französischen Original oder in der englischen Übersetzung, aber ich kann nur sagen, wie gesagt, für kleines Geld zu haben aktuell. Wer im Englischen, wer eine zweite, sagen wir mal, philosophische Einführung haben möchte, dem kann ich die von John Sellars aus 2021, die einfach nur Marcus Aurelius heißt, sehr empfehlen. Lässt sich wirklich sehr flüssig lesen, macht deutlich, was sind die Themenpunkte bei Marc Aurel. Ja, auch also wirklich einer der versiertesten Stoa-Kenner, die wir aktuell haben. Und wem das noch nicht reicht, also neben dem Originaltext, den Büchern und diesem wundervollen Podcast hier, dem bleibt dann noch, und zwar 2 Werke von Jörg van Ackeren, kann ich ans Herz legen. Das ging los im Jahr 2011 mit seiner Habilitation, aber das ist dann wirklich ein Brett. Also das sind dann 800 Seiten bestes Qualifikationsschrift Deutsch mit einer Fülle an Literaturangaben und Verweisen und sowohl zu Inhalt als auch Form. Also da kriegt man, glaube ich, jede Frage beantwortet, die man hat. Und was auch sehr empfehlenswert ist, weil es in kleinere Häppchen eingeteilt werden kann, ist ein Jahr später von ihm als Herausgeber erschienen auf Englisch eine Aufsatzsammlung mit, glaube ich, etwa, ich glaube, ungefähr 30 Aufsätzen von auch wiederum verschiedensten Antike- und Stoa-Experten. Also eine Aufsatzsammlung, die auch Marcus Aurelius heißt, zu allen Bereichen. Also da geht es dann nicht nur um die Philosophie, da geht es dann auch um sein Leben, um die Rezeption, um alles, was seine politische Herrschaft betrifft und so weiter. Also wie gesagt, da ist man, wenn man das alles lesen will, dann ist man da lange, lange und sehr gut beschäftigt.
Ich wollte gerade sagen, zwischen den Jahren haben doch alle ein bisschen Zeit, ja, mal reinzulesen.
Ja. Ah, genau. Also wie gesagt, das ist da. Und wenn man das als Ausgangspunkt genommen hat, erschließt sich der Rest, wenn man dann immer noch nicht genug hat, alles von selbst. Ich glaube, da ist man dann, wird man dann wirklich sehr, sehr schnell fündig. Aber wie hat mein Philosophieprofessor immer gesagt, aber das brauchen Sie eigentlich nicht. Wenn man die Selbstbetrachtung, wenn dieser Funke, der, glaube ich, bei uns, das, wir verlassen immer so ein bisschen den Bereich des Wissenschaftlichen und sagen, nee, es gefällt mir einfach. Und ich greife immer wieder dazu und ich lese was. Und das ist natürlich auch das Verführerische bei Marc Aurel. Man braucht ja nicht viel. Man braucht entweder ein Kapitel oder zwei, drei Seiten. Das ist so dicht, da ist so viel drin. Und dann steht man wieder mitten im Leben, kann sich aber, wenn man dann im Auto sitzt, drüber nachdenkt oder wenn man irgendwie die Küche macht, kocht. Also es gibt so viele Situationen, wo das so nachwirkt, dass das Lesen als solches nur der Aufhänger ist für die Möglichkeit, sich auch geistig weiter damit zu beschäftigen. Und dann ist man gerade bei Marc Aurel ja sehr nah an dem, was er ja auch getan hat. Ja, er musste jetzt vielleicht nicht die Küche machen und mit dem Auto war er auch selten unterwegs, das gebe ich zu. Aber bei ihm waren es andere Gegebenheiten, aber die er hatte, die ihn seinen Tag wenig Zeit gelassen haben. Und dann konnte er sich in diesen Momenten eben die Ruhe nehmen, die innere, und sich Gedanken machen über die stoischen Prinzipien und wie sie ihm helfen, sein Leben besser zu machen. Genau.
Und ich finde, das Buch von Marc Aurel ist auch wieder ein Beispiel für diese Bücher. Da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, der Matthias Wager von Kiebet, der hat immer gesagt, die richtig guten Bücher, das sind Bücher, wo man das Gefühl hat, dass nachts der Autor weiterschreibt und sie umschreibt, weil wenn du sie das nächste Mal aufmachst und liest, entdeckst du irgendwie wieder was anderes und denkst, das habe ich doch schon gelesen, warum habe ich das eigentlich nie gesehen? So, und also finde, dass man das bei ihm andauernd irgendwie hat. Das waren Passagen, die man schon fünfmal gelesen hat. Mhm. Wenn auf einmal liest du sie in einem neuen Kontext und irgendwie zwischendurch sind Dinge passiert und auf einmal merkst du, oh, guck mal an, da steht auch wieder was drin.
Ja, oder dass man gewisse Aspekte sozusagen zwar intellektuell durchdrungen hat und auch verstanden hat, ob man ihnen jetzt zustimmt oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein, aber dann ist an anderen Stellen einfach eine andere Formulierung ist oder ein anderes Bild, was dann hängen bleibt. Ja, Anne, du hattest vorhin nach den Metaphern oder nach den sprachlichen Bildern gefragt. Genauso ist es. Und das sind so Sachen, die man auch für sich mitnehmen kann und sie dann vielleicht entweder gedanklich oder sprachlich dann zu gegebener Zeit anwenden kann. Einfach, das ist dieser Halt. Und ich glaube, das war Marc Aurel auch wichtig. Ja, ihr wisst selber, man sagt, heißt ja nicht umsonst, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, und das ist bei sprachlichen Bildern auch so. Ja.
Ja, dann lass uns doch mal so langsam in die Zielgerade reinkommen und die Frage nochmal stellen, gibt's noch was, was wir unbedingt ansprechen sollten, was dir noch ein Anliegen wäre zu den Selbstbetrachtungen, was vielleicht noch nicht angesprochen wurde?
Das ist eine sehr offen formulierte Frage, Alex.
Ja.
Wir sind ja inhaltlich eigentlich noch gar nicht eingestiegen.
Ja, inhaltlich, das ist dann die Aufgabe von denen, die zuhören, dass sie sich das Buch dann jetzt auch nehmen und jetzt mal versuchen, dann tatsächlich sich durch diese einzelnen Passagen mal durchzuarbeiten.
Und Spoiler, in unserer nächsten Folge werden wir vereinzelte Aspekte ja auch noch tiefer besprechen, wenn es darum gehen wird, welche philosophischen Einflüsse Marc Aurel hatte und wie sich die in den Selbstbetrachtungen natürlich dann auch ausdrücken. Insofern können wir ja darauf noch neugierig machen. Und wenn dir jetzt nichts mehr unter den Nägeln brennt, sonst kannst du es auch in der nächsten Folge noch sagen, würde ich erstmal sagen, danke für diese tolle Besprechung der Selbstbetrachtung. Wir haben alle so viel gelernt von dir und danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
Ja.
Danke euch für das interessante Gespräch.
Gut, dann sprechen wir uns wieder, sofern das Schicksal es zulassen wird. Bis dann.
Bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.